Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Überhaupt aus dem Krimi eine Passage rauszusuchen, die für die Lesung geeignet ist, ohne dass man dann gleich verrät, in welche Richtung sich das Ganze entwickelt. Ich stelle Ihnen die Hauptperson vor. Detlef Raupach ist ein gebürtiger Brandenburger, ist viel unterwegs in ganz Europa, eigentlich von Haus aus ein Informatiker, den aber das Schreibfieber schon in der Jugend erwischt hat. Und er hat dafür auch schon mal einen Hörspielpreis bekommen und hat jetzt eben diesen Krimi verfasst, Mysteriöser Tod im Rosenhaus. Ich will jetzt nicht zu viel verraten, er spielt in einer bayerischen Stadt. Wie groß die ist, das ist so ein bisschen offen. Aber wie die Geschichte so spielt, treffen sich dort ein Preuße und ein Bayer in dieser Umgebung. Es beginnt in einem Haus, so ein bisschen am Stadtrand, in einem Haus, das in einen Felsen gebaut ist und mit Rosen umwachsen. Und deswegen heißt das auch Mysteriöser Tod im Rosenhaus. Und es ist ein Arbeiter, die Handlung vielleicht, hilf mir mal.
Lass es gut sein.
Okay, dann fangen wir einfach jetzt mal an und viel gute Unterhaltung wünsche ich.
So, mal gucken, wie wir das hinkriegen hier. Ich beginne nicht am Anfang, sondern in der Mitte des ersten Kapitels. Und dann werden wir sehen, wie viel Zeit ist. Und werde ich aus der Mitte noch was lesen. Peter vermeidet es häufiger, bei seiner Heimkehr das Licht anzuschalten. Denn der Vermieter nutzt gerne die Gelegenheit, auf einen Schwatz und ein Bier herunterzukommen. Peter hat heute weder Lust auf einen Plausch noch auf ein Bier. Nach dem langen Arbeitstag möchte er nur noch seine Ruhe haben. Von der Toilette zurück steht Peter vor der Wohnungstür. Gerade hat er den Schlüssel im Schlüsselloch, da hört er schon das Handy rattern, aber der Schlüssel schließt nicht. Endlich fasst er an die Klinke, die Tür ist offen. Er hat keine Zeit, sich so zu wundern und stürzt rasch zum Telefon, das putzig auf dem Küchentisch rappelt. Aber als er es in der Hand hat, ist bereits die Mobilbox angesprungen. Trotzdem versucht er, das Gespräch anzunehmen. Doch wie immer kommt er mit den Tasten nicht zurecht. Als er es endlich geschafft hat, ist am anderen Ende nur noch Schweigen. Seine Frau hat aufgelegt. Er sieht ihr enttäuschtes Gesicht gedanklich vor sich. Augenblicklich fühlt er sich gleichermaßen schuldbewusst und ärgerlich. Auch er braucht diese kurzen Gespräche am Abend, genauso wie sie. Enttäuscht legt er das Telefon auf den Tisch. Dann schließt er die Tür, schaltet das Licht in der Wohnküche ein. Als er sich zum Tisch umdreht, sieht er ihn liegen. Es ist der Vermieter, Maximilian. Obwohl er auf dem Bauch liegt, Peter erkennt ihn sofort. Das ist eindeutig der Hausbesitzer. Das karierte rotbraune Hemd, die Stars und Stripes Hosenträger, zweifellos, das ist er. Er liegt auf dem Fliesenboden und rührt sich nicht. Peter tritt an ihn heran. Vorsichtig fasst er ihn an den Schultern und rüttelt ihn leicht. Keine Regung. Peter fasst an den Hals, wie er es oft im Film sah. Er sucht die Halsschlagader, tastet, kann aber nichts finden. Die Haut ist kalt und fühlt sich eklig feucht an. Erst jetzt nimmt er den Geruch wahr. Ein durchdringender Mief aus Fuseldunst. Verwunderlich ist das nicht. Solange er seinen Vermieter kennt, hat der eine Alkoholfahne. Und fast immer versucht der Hausbesitzer, der von seiner Frau Maxi gerufen wird, ihm ein Gespräch aufzudrängen. Sie begingen sich oft. Wenn Peter von der Arbeit kam, lief er ihm meist in die Arme. Mal hatte Maxi etwas mit der Pergola am Weg zu richten, mal kam er scheinbar rein zufällig die Treppe runter. Oder er klopft unvermittelt an der Tür und streckte Peter eine Flasche Bier entgegen. Peter Borkhardt war nur selten an diesen Kontakten interessiert. Nach der Arbeit mochte er niemanden sehen, mit niemandem sprechen. Er brauchte die Zeit, in der er sich zurückziehen kann, die Beine hochlegen, blicklos in den Fernseher starren oder zurückgelehnt im Sessel sitzen und die Augen schließen. Maxi war nicht beleidigt, wenn Peter das Bier ausschlug. Er zog sich dann in eines der leerstehenden Zimmer zurück oder irgendwo in die Tiefe des Gartens. Bisweilen verschwand er im Schuppen, bis Maria nach ihm rief. Nun geht Peter um den am Boden liegenden Mann herum. Er regt sich nicht, sein rechter Arm ist seltsam verdreht. Maxi liegt auf dem Gesicht. An der linken Seite des Kopfes, die Haare stehen wie immer wild ab, bemerkt Peter eine rotbraune Färbung des Haars. Es sieht nach Blut aus. Peter beugt sich herunter, betastet vorsichtig die Stelle an den Haaren. Es ist Blut. Es ist teilweise schon angetrocknet, an einigen Stellen aber noch feucht. Genau da hat Peter die Haare berührt, an der glänzenden Stelle. Er steht wieder auf, starrt den dunkelroten Streifen an seinem Finger an. Ein Geräusch ruft ihn zurück in die Wirklichkeit. Das Telefon rumpelt zum zweiten Mal über den Tisch. Das Telefon rumpelt zum zweiten Mal über den Tisch. Peter greift zu, zögert jedoch, die grüne Taste zu drücken. Das Telefon ist jetzt blutbeschmiert. Er geht zum Küchenschrank und reißt ein Blatt Papier von der Küchenrolle, die in einem selbstgebastelten hölzernen Gestell an der Wand hängt. Die schrecklichen Verzierungen hat Maxi geschnitzt, wie er ihm erzählt hatte. Als Peter das Telefon endlich abgewischt hat, ist das Schnarren verstummt. Er legt das Telefon auf den Tisch zurück und geht zur Spüle, um seine Finger zu säubern. Der Wasserstrahl verfärbt sich nur wenig rot. Gründlich untersucht er seine Hände auf Blutspuren und reinigt anschließend die Spüle gründlich. Wieder beginnt das Telefon zu summen und zu schnarren. Weil er so aufgeregt ist und am ganzen Leib zittert, leitet ihm das vibrierende Handy aus der Hand und zerspringt auf den Terrakotta-Platten des Küchenbodens in seine Einzelteile. Peter sammelt sie auf und legt sie vorsichtig auf den Tisch zurück, als wenn jetzt noch was zu retten wäre. Erneut wendet er sich Maxi zu, versucht irgendein Lebenszeichen an ihm zu erkennen. Die unterschiedlichsten Gedanken schießen bruchstückhaft durch seinen Kopf. Berühren will er ihn nicht ein weiteres Mal. Er muss jetzt etwas unternehmen. Er muss Hilfe holen, den Krankenwagen oder die Polizei. Und er muss Kathi zu Hause anrufen. Jedenfalls muss er etwas unternehmen. Maxi ist tot. Dem kann nicht mehr geholfen werden. Also ein Fall für die Polizei. Nachdem Peter Borkhardt sein Mobiltelefon bzw. dessen Einzelteile auf dem Tisch nachdenklich betrachtet hat, beschließt er, ein Telefon zu suchen. Wieder kreist das Wirr durch sein Gehirn. Er muss unbedingt Kathi anrufen. Maxi ist tot. Da ist nichts mehr zu machen. Kathi ist sicher schon in großer Sorge, weil er nicht ans Telefon gegangen ist. Er wird sich kurz fassen. Was macht die halbe Stunde schon aus? Jetzt muss er unbedingt schnell ein Telefon finden. Er folgt seiner ersten Idee. Die polnischen Arbeiter am anderen Ende des Flurs haben bestimmt ein Telefon. Er wird sich verständlich machen können, braucht ihnen nur den im Blut liegenden Vermieter zu zeigen. Und dann werden sie schon begreifen. Der Gedanke, dass die Polen vielleicht Maxis Zustand verursacht haben, kommt ihm nicht. Er geht aus der Tür, den kurzen Gang entlang, vorbei an der Wendeltreppe. Es ist dunkel, außer seinem Atem ist kein Laut zu hören. Er klopft. Schweiß rinnt ihm über die Stirn. Er wischt ihn ab. Nichts rührt sich. Er klingt. Die Tür gibt nicht nach. Er drückt mit dem Knie nach. Die Türen in den unteren Räumen sind alle verzogen. Er kennt das Wasser, das hin und wieder von der Felswand heruntertropft, macht die Räume feucht. Die Luft zirkuliert nicht, wenn die Fenster geschlossen sind und das Holz der Türen quillt auf. Die Durchgangstür gibt nicht nach. Peter überlegt. Als er kam, hat er Licht in einem der Fenster wahrgenommen. Die Polen müssen also da sein. Er war sich sicher, ihren Transporter auf der Straße gesehen zu haben. Sie fahren einen geräumigen Lieferwagen mit Sitzplätzen für 5 Personen und einer Ladefläche mit einem aufgebauten Werkzeugkasten. Er weiß zwar, dass sie für einen hiesigen Bauunternehmer arbeiten, aber nicht genau für wen und wo. Das hat ihn nie interessiert. Borgert gibt auf. Wenn sie das Klopfen gehört haben, werden sie kommen und aufmachen. Er überlegt, ob er nochmals außen um das Haus herum durch die Hintertür gehen soll, verwirft aber den Gedanken, weil ihm plötzlich durch den Kopf schießt, es könnten ja möglicherweise die Polen gewesen sein, die Maxi so zugerichtet haben. Er hat keinen Schimmer, wer es gewesen sein könnte. Aber irgendjemand muss ihn ja niedergeschlagen haben. Besser, er geht nach oben in die Wohnung des Hauseigentümers. Dort steht ein Telefon in der Küche. Es ist sicher alles offen. Maria, die strikt darauf achtet, dass alle äußeren Pforten stets verschlossen sind, mag ansonsten keine Türen. Verschlossen schon gar nicht. In den oberen Wohnungen sind deshalb kaum Türen eingebaut und die wenigen sind nie verschlossen. Es wurde im Haus trotz der wechselnden Mieter noch nie etwas gestohlen, behauptet Maria. Und Peter glaubte es ihr. Wieder zermarterte er sich den Kopf. Möglicherweise sind die polnischen Monteure schon abgereist. Nein, er kann sich nicht erinnern. Vorher, als er die Steintreppe emporstieg, schimmerte Licht hinter ihren Fenstern. Aber vielleicht wollen sie jetzt nach dem langen Arbeitstag auch nur ihre Ruhe haben. Er geht zurück zur Wendeltreppe. Wenn er Glück hat, denkt er, ist die Wohnungstür offen, aber schon auf der 2. Stufe zögert er. Warum ist eigentlich Maria, die Frau des Vermieters, nicht im Haus? Sie ist zwar tagsüber unterwegs, arbeitet an einer Schule in der Stadt als Lehrerin, aber abends ist sie immer bei Zeiten daheim, oft sogar schon am Nachmittag. Peter kann sich an keinen Abend erinnern, an dem er früher als Maria im Haus war. Ihr Auto stand stets schon vor der Tür, wenn er eintraf, selbst wenn Maxi noch unterwegs war. Maria schickte ihren Mann des Öfteren zum Einkaufen, doch sie blieb meist zu Hause. Nun geht er zunächst eine Stufe zurück und schaltet das Treppenlicht an. Auf dem Weg nach oben achtet er darauf, nicht das Geländer zu berühren, obwohl er sich selber sagt, dass es lächerlich ist, hier Krimi zu spielen. Schließlich will er nichts weniger als in einem echten Kriminalfall verwickelt werden. Ohnehin war er schon mehrmals in der oberen Wohnung. Garantiert sind auch seine Fingerabdrücke auf dem Geländer. Außerdem, warum fürchtet er sich überhaupt, Fingerabdrücke zu hinterlassen? Er will doch nur zum Telefon. Und mit dem Tod des Vermieters hat er ja gar nichts zu tun. Aber es hat sich bereits ein verwirrender Gedanke in seinem Hinterkopf eingenistet. Die Treppe ist mit Büchern und Zeitschriften belegt. Diverse gefüllte Weinflaschen steht am Rand zwischen den Sprossen des Geländers. Nach dem Einkauf hier abgestellt, landen sie bald wieder geleert in der Recyclingtonne. Stets wechselnde Sorten, aber immer nur Wein. Die schweren Kaliber wie Whisky oder Cognac stellten Maria woanders ab, denn sonst würde sie ihren Mann wahrscheinlich nicht mal nachmittags nüchtern antreffen. Borgert steigt vorbei an der im Dunkeln liegenden 2. Etage, weiter nach ganz oben. Er weiß, das Telefon steht dort in der Küche. Auch die Küche ist finster, nur schwach dringt gedämpftes Licht aus den anliegenden Wohnräumen hinüber. Er schaltet die Küchenlampe an, dann zögert er. Wen ruft man in solch einem Notfall an? Soll er lieber auf Maria warten? Maxi ist doch sowieso tot, da hilft kein Krankenwagen mehr. Er beschließt, einen Augenblick zu warten und setzt sich an den Küchentisch. So, ich denke mal, hier sollten wir unterbrechen. Und ich erzähle weiter. Also Peter telefoniert jetzt nicht, sondern wartet. Peter strafft sich und steht auf. Er muss jetzt unbedingt telefonieren. Er wird den Rettungsdienst anrufen. Besser als die Polizei. Die kommt noch früh genug. Von unten hört er ein Geräusch. War es das Klappen der Tür? Oder ist etwas heruntergefallen? Es ist wieder still, ehe Peter genau registriert hat, was es gewesen sein könnte. Zu sehr hatte er sich auf das bevorstehende Telefonat konzentriert. Das Gehörte kann er nicht identifizieren. Er bleibt stehen, hält inne, lauscht in die Stille. Nichts. Vielleicht ist Maria nach Hause gekommen. Was, wenn sie den toten Maxi in seiner Küche sieht? Die Tür steht offen, das Licht ist an. Was soll Maria denken, wenn sie Maxi findet? Was von ihm, der als einziger im Haus ist? Der jetzt sogar in ihrer Wohnung herumläuft. Da, ein gellender Schrei. Ja, es ist Maria. Peter stürzt sie zur Treppe. Hastig nimmt er die ersten Stufen, hält abrupt inne. Er hört etwas fallen. Langsam geht er die nächsten Stufen hinunter. Er zögert, aber er geht dennoch leise weiter. Maria kommt die Treppe hinauf. Er geht ihr entgegen. Sie sieht ihn, kreischt auf. Er will etwas sagen. Sie aber schreit und fuchtelt wie wild mit den Armen. Er geht einen Schritt treppabwärts Maria entgegen. Denn er hat das Bedürfnis, sie zu beruhigen, ihre fuchtelnden Arme festzuhalten und sie zu trösten. Erschrocken weicht Maria zurück. Plötzlich hat sie den Regenschirm in der Hand, der am Geländer hing. Sofort schlägt sie auf Peter ein. Peter duckt sich, instinktiv hebt er die Arme vors Gesicht. Der erste Schlag trifft mit aller Wucht seine Hand. Er brüllt vor Schmerz und geht einen weiteren Schritt zurückwärts die Treppe hinauf. Jetzt wird es ein bisschen schwierig zu lesen hier. Maria lässt nicht von ihm ab. Sie ist wie von den Furien getrieben. Er ruft, sie solle aufhören. Er könne alles erklären. Sie schlägt ihm gegen die Beine. Die Wucht des Schlags ist gewaltig. Beim nächsten Schritt geht alles sehr schnell. Er tritt auf eine der auf der Treppe gestapelten Zeitschriften und rutscht aus. Verliert das Gleichgewicht. Gleichzeitig trifft ihn ein Schlag Marias. Er kann das Geländer nicht fassen und rutscht mit den Füßen voran, Maria entgegen. Nun stürzt auch Maria. Beide rutschen sie die Stufen abwärts. Da kann Peter eine Sprosse des Geländers fassen. Maria poltert weiter in die steile Treppe hinunter. Auf dem ersten Absatz bleibt sie liegen. Der Schirm liegt auf ihrem Bauch. Vielen Dank soweit.
Ich kann leider nichts mehr sehen hier.
Kostenlose Sonnenbestrahlung gibt es hier. Vielleicht zur Überbrückung muss ich sagen, wir haben, also er hat ja jetzt erstmal gelesen, was da passiert ist. Anscheinend gibt es zwei Tote. Einer liegt in der Küche der Wohnung des Mieters, des Untermieters. Und nun dieses Unglück im Treppenhaus. Und vielleicht darf ich aber an der Stelle einfach mal eine Frage stellen. Jemand, der ständig beruflich unterwegs ist und durch die Welt reist, wie viel Eigenes ist denn in dieser Geschichte? Eigene Erlebnisse oder gibt es da irgendwelche Geheimnisse außer den Geheimnissen im Rosenhaus?
Ja, also ich habe niemanden umgebracht. ich werde es wahrscheinlich auch nicht tun. Aber das Haus, was hier beschrieben ist, das gibt's, den Vermieter gibt's. Der ist auch dem Alkohol zugeneigt, aber er lebt noch. Und das Haus kann man sich angucken, ja. Ich werde allerdings jetzt hier nicht verraten, wo.
Naja, man darf ja beim Krimi sowieso nicht zu viel verraten. Also dann macht das ja gar keinen Spaß, das zu lesen. Aber diese Geschichte, es gibt ja da eine ganze Menge unerwarteter Wendungen, das verraten wir jetzt aber auch nicht. Aber du wolltest jetzt vielleicht doch noch ein Stückchen lesen, oder?
Wenn ich was zu trinken kriege, ja. Also wir haben jetzt gehört, dass der Vermieter Maxi in der Küche anscheinend ziemlich tot rumlag. Und dass dann die Frau von Maxi die Treppe runtergestürzt ist. Ich lese jetzt weiter in der Mitte, Kapitel 7, ein Stückchen noch. Im Augenblick haben wir noch Zeit. Kapitel 7, mit Begegnung mit einem Toten. Peter Borgard verlässt wie jeden Abend das Werk durch das Haupttor. Sein Auto steht auf dem großen Parkplatz gegenüber, der sich zu dieser Zeit schon ziemlich geleert hat. Die regulär Angestellten haben ihren Arbeitsplatz pünktlich verlassen. Nur einige besonders eifrige Mitarbeiter und die nach Stunden bezahlten Freiberufler arbeiten um diese Zeit noch. Am Fußgängerüberweg herrscht wegen eines Auffahrunfalls ein großes Durcheinander. Am Werkseingang ist eine Geschwindigkeitsbegrenzung und obendrein steht hier noch eine Ampel, die man schon von weit her sehen kann. Der Fahrer muss schon ganz schön geträumt haben, wenn er genau hier einen Auffahrunfall baut. Peter überquert die Straße, als die Ampel auf grün schaltet. Er sieht auf die Autos. Das hintere kommt ihm bekannt vor. Ja, es könnte. Nein, es ist das Auto von Maria. Dieser kleine, unscheinbare, dunkelgrüne Fiat. Eindeutig. Vorne links am Kotflügel dieser kleine Aufkleber vom Verein ihrer Schule. Er überdeckt eine Delle, die notdürftig von Maxi gespachtelt und mit grünem Lack überzogen wurde. Peter kann sich noch erinnern, wie Maxi draußen auf der Straße stand und den Lack mit einem Pinsel auftrug. So sehr Maxi ein Händchen für Steine, Sand oder Beton hat und auch eine Wand glatt putzen kann, für den Blechschaden an dem Marias Auto fehlt ihm das Geschick und wohl auch die Geduld. Das wird schon ausreichen, war seine Meinung, als er sich sein Kunstwerk am Auto im Beisein von Peter besah. Am nächsten Tag bemerkte Peter dann den Sticker auf der Schadstelle. Maria hatte ihn angebracht. Der Fahrer des Fiats ist nicht ausgestiegen, aber dessen Beifahrer steht auf der Straße. Der Fahrer des vorderen Wagens hat sein Fahrzeug verlassen und begutachtet den Schaden. Der andere redet auf ihn ein. Borgard kann nicht viel sehen. Er starrt auf Marias Auto. Er kennt keinen der beiden Männer, die auf der Straße stehen. Die im Fiat sitzende Person kann ja hinter der Windschutzscheibe kaum sehen, denn die Abendsonne reflektiert im Glas. Trotzdem meint er, Maxi zu erkennen. Peter bleibt stehen. Er steht kaum 10 Meter entfernt von den beiden Männern, die jetzt miteinander diskutieren. Er wagt es nicht, näher heranzugehen, obwohl er gerne genau gewusst hätte, wer wirklich am Steuer des Fiat sitzt. Als er auf den Wagen zugeht, herrscht ihn der eine der beiden Männer an. Es gibt hier nichts zu sehen. Gehen Sie weiter. Borgard sieht den Mann verdutzt an. Wahrscheinlich hatte er dessen Aufmerksamkeit erregt, weil er so zielstrebig auf den Fiat losging. Die anderen Menschen, die auch stehen geblieben sind, um sich das Spektakel anzuziehen, beachtet den der Mann jedenfalls überhaupt nicht. Aber die interessieren sich auch nicht so offensichtlich für den Inhalt des Fiats. Peter Borgard hält inne und geht. Hinter sich hört er noch den Mann zu dem anderen sagen, wir brauchen keine Polizei, wir kriegen das schon unter uns geregelt. Wie viel, meinen Sie, kostet eine Reparatur? Es ist ja kaum was zu sehen, nur das Nummernschild. Peter hört noch, wie der Mann wiederum das Einschalten der Polizei ablehnt. Zu gerne würde er den Mann dahinter dem Steuer erkennen. Ist es Maxi? Dann wäre der Verbleib seines Vermieters geklärt. Er scheint von den Toten auferstanden, sogar fähig, Auto zu fahren. Zwar erklärt das noch nicht, warum er zuerst scheinbar tot in seiner Küche lag und dann plötzlich verschwunden war, aber eines ist sicher, Maxi ist definitiv nicht tot. Er fährt quicklebendig durch die Stadt und das beruhigt Peter im Augenblick etwas, auch wenn es neue Fragen aufwirft. Und an der Stelle hören wir auf.
Ja, ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Ich glaube, wenn Sie Fragen haben sollten, dann können Sie die dem Autor gerne selber stellen. Ansonsten, wenn Sie das Buch kaufen möchten, das finden Sie in der Messebuchhandlung oder an unserem Messestand in der Halle 5, K212. Das ist gleich in unmittelbarer Nachbarschaft des Eulenspiegel Verlages, wo immer so ein mörderisches Gedränge ist. Ja, also eine Geschichte um zwei offenbar Tote, die dann doch nicht so ganz tot sind. Aber wer da nun wirklich tot ist und wer nicht und wieso dann sich zwei Preußen in Bayern treffen, das ist eine Geschichte, die wir Ihnen natürlich nicht verraten können. Aber was ich verraten kann, es beide haben die Ambition, zurückzugehen in ihre Heimat. Und das wird sich dann weiterentwickeln mit dem Ende dieses Krimis und mit der Fortsetzung im nächsten Teil. Vielen Dank.
Danke. Vielen Dank. Hallo, hallo. Ja, okay. Ah, ja, kann man mich hören? Ja, gut. Okay. Zeit. Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, mein Name ist Dr. Joachim Kozak. Ich habe eine allgemeinmedizinische Praxis in Baden-Württemberg zwischen Geislingen und Göppingen im schönen Ort Kuchen. Hat wahrscheinlich noch nie jemand gehört, ist aber auch nicht so schlimm. Sehr kleiner Ort. Mein erstes Buch
das ich geschrieben habe, handelt von Anatomie mit Romantik, Satire und Humor. Wobei, wer jetzt von mir eine Anatomievorlesung hier hören möchte, der würde besser am besten gleich wieder gehen. Weil im Endeffekt handelt es sich mehr um Romantik, Satire und Humor und der anatomische Teil ist nur ein etwas kleinerer.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.